Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Im richtigen Moment Nein zu sagen, das ist eine Kunst für sich. Davon können auch Sängerinnen und Sänger ein Lied singen, denn kurz vor dem großen Auftritt auf die innere Stimme zu hören und womöglich Fans und Veranstalter mit einer Absage zu enttäuschen, das ist wahrlich nicht die leichteste aller Übungen. Opernstar Anna Netrebko hat genau das jetzt gemacht. Sie hat ihre Lohengrin-Aufführungen in Bayreuth Mitte August erschöpfungsbedingt absagen müssen. Ihre Stimme sei nicht angegriffen, jedoch folge sie dringlichem ärztlichem Rat zu einer dreiwöchigen Pause, um sich vollständig regenerieren zu können. So haben es gestern die Bayreuther Festspiele mitgeteilt. Absagen und Einspringer, das ist ein Thema heute bei uns. Außerdem tauchen wir ein in die Geschichte der, aufgepasst, der Blockflöte im Rahmen unserer Gesprächsreihe über Wendepunkte in der Kultur. Und wir erinnern gleich zu Beginn natürlich an Toni Morrison. Die Literaturnobelpreisträgerin ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Und mit ihr gilt es, eine ganz große zu würdigen, viel mehr als eine hervorragende Schriftstellerin, eine einflussreiche Lektorin oder eine Literaturnobelpreisträgerin. Toni Morrison war für schwarze US-Amerikanerinnen und Amerikaner die personifizierte Verheißung, eine Hoffnungsträgerin dafür, dass das von ihnen Erlebte und Erlittene nicht vergessen wird, ja überhaupt erst gehört wird. Schließlich, so formulierte es Toni Morrison noch im vergangenen Jahr in einem Interview, schließlich seien die Vereinigten Staaten von Weißen für Weiße gegründet worden. Geboren 1931 im US-Bundesstaat Ohio, ist Toni Morrison bis heute die einzige schwarze Frau, die je mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Ihr Engagement gegen Rassismus sah sie bis zuletzt nicht vollendet. Am Montagabend ist Toni Morrison gestorben und Meetu Sanyal erinnert an sie.
Das Erste, was man über Toni Morrison wissen muss, ist, sie schrieb nicht über Weiße. Sie schrieb nicht über Weiße. Sie schrieb nicht einmal für weiße Leserinnen und Leser. Bis dahin hatten Bücher von schwarzen Amerikanern, weißen Amerikanern erklärt, was Rassismus ist, dass schwarze Menschen Menschen sind oder dass Sklaverei falsch war. Toni Morrison dagegen schrieb für Leser, denen das klar war, weil sie das Erbe der Sklaverei in ihren Knochen und Psychen trugen und bewies damit, dass sehr konkrete Erfahrungen universell sein können.
I go to Carterville. My maiden name is Walford. Obviously, that's the family that owned them.
1949 ging ich zum Studieren nach Washington. Mein Mädchenname ist Wofford. Und es gab dort ein Wofford College und die Wofford Plantage und so weiter. Und mir wurde klar, dass das der Name der Familie war, die meine Vorfahren als Sklaven besessen hatte. Ich bin zu dem Haus gegangen, in dem mein Vater gewohnt hatte. Dort lebte ein Mann, der ihn noch kannte. Und er erzählte, dass auf derselben Straße zwei schwarze Geschäftsmänner gelyncht worden waren. Mein Vater war 14 Jahre alt und verließ am nächsten Morgen die Stadt.
Auch Toni Morrison verließ die Stadt und ging nach New York, wo sie die erste schwarze Cheflektorin bei Random House wurde und Ikonen wie Muhammad Ali und Angela Davis lektorierte. Da Amerika erschreckend wenig Wissen über seine schwarze Bevölkerung hatte, gab sie 1974 The Black Book heraus. Eine Art Anthologie schwarzen Lebens mit Essays und Gedichten und rassistischen Cartoons von Sklaven mit Wassermelonen. Kurz davor hatte Toni Morrison mit sehr blauen Augen das Buch der amerikanischen Literatur geschrieben. Es handelte von der 11-jährigen Pecola Breedlove, die von ihrem Vater vergewaltigt wird und sein Kind zur Welt bringt und sich nichts mehr wünscht, als so blaue Augen zu haben wie Shirley Temple. Eine Kindheitsfreundin von Morrison war das Vorbild für Pecola.
Wir hatten uns darüber gestritten, ob Gott existiert. Und sie sagte nein, und ich kann das beweisen. Ich habe jetzt 2 Jahre lang dafür gebetet, blaue Augen zu bekommen, und nichts da. Ich erinnere mich, dass ich sie anschaute und dachte, wie grotesk sie mit blauen Augen aussehen würde. Und in diesem Moment fiel mir zum ersten Mal auf, dass sie wirklich schön war.
Und das zu einer Zeit, als schwarze Kinder mit der Botschaft aufwuchsen, dass schwarze Haut, Haare, Augen weniger schön, weniger wert waren als Weiße. Dass schwarze Menschen weniger Liebe und Freundschaft wert waren. Und dann schrieb Morrison mit Sula das Buch der amerikanischen Literatur über Frauenfreundschaften in der afroamerikanischen Community. Auch jeder weitere Roman schien das ultimative Buch zu sein, das einer Erfahrung eine Stimme verlieh, die bis dahin nicht gehört worden war. Und dann folgte 1987 Menschenkind. Als Morrison The Black Book lektoriert hatte, gab es darin einen Zeitungsartikel über die geflohene Sklavin Margaret Garner, die, bevor die Sklavenjäger sie zurück in den Süden schleppen konnten, ihre 2 Jahre alte Tochter umbringt, um ihr ein Leben in Sklaverei zu ersparen. In Menschenkind lässt Morrison das Baby als junge Frau zurückkehren, um ihre Mutter zur Rechenschaft zu ziehen. Menschenkind gilt als einer der besten, wenn nicht der beste amerikanische Roman des 20. Jahrhunderts. Trotzdem mussten 1988 zahlreiche schwarze Intellektuelle ein Protestschreiben in der New York Times veröffentlichen, um darauf hinzuweisen, dass es ein Skandal war, dass Toni Morrison bei Literaturpreisen routinemäßig übergangen wurde. 2 Monate später erhielt sie den Pulitzerpreis. Damit waren die Schleusen geöffnet. Und 1993 wurde sie die erste schwarze Frau, die bis heute jemals mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurde.
Thank you, thank you.
Danke. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja zurück.
I might come back.
I might come back. Toni Morrison, die US-Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin, ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Mithu Sanyal erinnerte an sie. Und jetzt geht es auf den grünen Hügel. Jahrelang herbeigesehnt, doch aus Anna Netrebkos Bayreuth-Debüt wird vorerst nichts. Ihre Sopranistinnenkollegin Annette Dasch wird einspringen. Sie kennt Bayreuth, sie kennt die Rolle der Elsa im Lohengrin. Die aktuelle Inszenierung, die muss sie allerdings jetzt auf die Schnelle noch kennenlernen. Über das Phänomen des Einspringens im Musikbetrieb habe ich mit der Künstleragentin Verena Vetter gesprochen. Sie ist eine von 3 Geschäftsführerinnen des Künstlersekretariats am Gasteig in München, das vom Netrebko-Dasch-Deal zwar unberührt ist, aber andere namhafte Sängerinnen und Sänger vertritt. Christian Gerhaher zum Beispiel oder Christiane Karg, auch André Schuhen. Ich habe Verena Vetter gefragt, aus der Perspektive eines Künstlersekretariates einer Agentur gesehen, ist die kurzfristige Absage einer solch renommierten Künstlerin so etwas wie der Super-GAU?
Man denkt dann natürlich viel an alle möglichen Menschen, die jetzt damit zu tun haben. So eine Absage von so einem Namen, das wünscht man niemanden. Und ich weiß, dass da ganz viele Menschen rotieren in so einem Moment.
Wer rotiert da? Bei wem klingeln da die Telefone? Wer muss für Ersatz sorgen?
Als allererstes rotiert das künstlerische Betriebsbüro bei so einer Absage und die müssen dann gucken, wer singt die Rolle. Aber eben nicht nur, wer singt die Rolle, sondern wer kann diesen Platz ersetzen? Und der ist bei so einem Namen wie Anna Netrebko natürlich fast unersetzbar. Und dann als nächstes klingelt es bei den Agenturen, wer eventuell einspringen kann. Wer hat es schon gesungen und wer hat Zeit?
Das sind jetzt erstmal das künstlerische Betriebsbüro und die Agenturen, die Sie genannt haben. Dann fallen aber noch eine ganze Reihe anderer Änderungen und Planänderungen an. Das Bühnenkostüm, die Reisepläne, andere Konzertzusagen, die man womöglich absagen muss. Was will noch alles so geändert und umgeplant werden bei solch einem Besetzungswechsel?
Sie haben da schon die wichtigsten Sachen genannt. Marketing ist natürlich auch extrem betroffen. Wie kommuniziert man so einen Ausfall? Gerade wenn so ein Name wie Anna Netrebko absagt, dann sieht man einen Sturm von enttäuschten Leuten auf sich zukommen. Und je nachdem, wie man das formuliert, wie man das macht, versucht man den natürlich so gering wie möglich zu halten. Wie geht man dann mit Publikum um, das speziell ihretwegen gekommen ist? Das sind so feinpsychologische Geschichten, die dann auf einen zukommen. Die Sachen mit dem Kostüm und all diesen Geschichten, das sind eher die Daily Business Geschichten bei einem Opernhaus. Das sind die so gewöhnt, das macht ihnen am allerwenigsten aus.
Das macht ihnen am allerwenigsten aus, sagen Sie. Annette Dasch hat zwar in Bayreuth schon die Elsa gesungen, allerdings in der Inszenierung von Hans Neuenfels. Kann sich überhaupt jemand auf die Schnelle jetzt so eine andere Inszenierung, in diesem Fall nämlich von Yuval Sharon, so schnell drauf schaffen?
Für das Open-Business ist eine Absage für Mitte August zum heutigen Tag ja eigentlich fast ein langfristiger Einspringer. Man kann sich ein Video angucken, man kann sich richtig drauf vorbereiten. Der Einspringer funktioniert ja sogar, wenn Anna Netrebko einen Tag vorher absagt oder im schlimmsten Fall sogar noch am Tag selber. Und in den meisten der Fällen schaffen es die Opernhäuser und die Sänger, es so hinzukriegen, dass sie trotzdem nicht von der Seitenbühne singen müssen, sondern auf der Bühne stehen. Da helfen dann ganz viele Kollegen, schieben den Sänger von rechts nach links. Und das Tolle ist, meistens merkt das Publikum dann gar nicht unbedingt, dass der Sänger die Inszenierung nicht gelernt hat. Das ist ein unglaubliches Phänomen, dass man da immer wieder beobachtet, wie gut sowas funktioniert und wie toll die Sänger da in ihrem Bereich Profis sind und sowas sofort übernehmen können.
Nun hat Alain de Trepko schon in der vergangenen Woche eine Absage erteilen müssen, in Salzburg nämlich. Da wurde als Grund eine Erkältung angeführt. Gibt es eigentlich sowas wie eine Faustregel auch für Sie als Agentin, dass Sie einem Künstler bzw. einer Künstlerin lieber einmal zu viel dazu raten, abzusagen, als letztendlich den eigenen Ruf zu ruinieren durch einen nicht perfekten, nicht guten Auftritt?
Ja, gar nicht mal unbedingt wegen des nicht perfekten oder nicht guten Auftritts, sondern wegen der Gefahr, sich mit einem solchen Auftritt, wenn man krank singt und diese Partien, die diese Sänger zu singen haben, das sind nie kleine Partien, mit denen man sich nicht gefährdet, sondern wenn da das Stimmband irgendwie affiziert ist und man singt drauf, dann kann man die berühmten Äderchen, Ödeme, sonst was mit einem Auftritt bekommen. Und das dann wieder zu korrigieren und wieder wegzubekommen, ist eine ganz, ganz langwierige Geschichte und würde oft monatelangen Ausfall bedeuten. Und insofern ist das eine Nein manchmal unabdingbar und ganz, ganz wichtig. So schwierig es ist, wenn man den Ruf einer anderen Trepko hat, muss man es dann manchmal doch machen.
Und sie hat es getan. Das war Verena Vetter vom Künstlersekretariat am Gasteig über Absagen und Einspringer im Musikbetrieb. Musikalisch geht's auch weiter. Heute wollen wir in unserer Wendepunkte-Sommerreihe über ein Musikinstrument sprechen, dessen Werdegang so manch eine Wendung enthält. Denn mal war die Blockflöte schwer in Mode, dann verschwand sie in der Versenkung, bevor sie wiederentdeckt wurde. Wer könnte besser Auskunft geben über die Blockflöte als Dorothee Oberlinger? Sie ist eine der Virtuosinnen auf dem Instrument, Professorin am Mozarteum in Salzburg, außerdem Intendantin der Barockfestspiele im hessischen Bad Arolsen und auch der Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci. Ihr musikalisches Schaffen ist auf zahlreichen CDs dokumentiert, so auch die gerade gehörte Fantasie von Georg Philipp Telemann, aufgenommen übrigens im Deutschlandfunk in Köln. Nicht zuletzt mit Telemann war die Blockflöte bis ins 18. Jahrhundert förmlich in aller Munde. Also habe ich Dorothee Oberlinger gefragt, ob sie zustimmt, dass die Blockflöte damals ein Modeinstrument war.
Ja, also vor allem in England war das Instrument wirklich Mode. Also The English Gentleman hatte eigentlich immer eine Blockflöte in der Tasche. Es gab zahlreiche Traktate, die das lehrten, auch für den Amateur. Man holte sich die Opern von Händel nach Hause, um sie im Kammerformat spielen zu können auf dem kleinen, portablen Instrument. Und es gab Flöten in allen Größen, die man ableitete von der sogenannten Common Flute, der Altflöte. Und dann gab es dann eine Sixth Flute, eine Fifth Flute, eine Fourth Flute, eine Voice Flute und alle Abarten, die man dann spielte. Und es war eine echte Recorder-Mania, könnte man sagen. Auch auf dem Festland natürlich, bei Bach, bei Händel, bei Telemann, auch in Italien, bei Antonio Vivaldi mit seinen Concerti, wurde die Blockflöte als Soloinstrument gefeiert.
Warum waren die alle so verrückt auf die Blockflöte? War es der Klang? War es die Praktikabilität? Was hat so diesen Reiz ausgemacht?
Ich glaube, sehr unterschiedlich. Also die Praktikabilität, das ist auch natürlich ein gutes Schulinstrument schon damals war, ein gutes Amateurinstrument. Auf der anderen Seite gab es auch Könige, die sowas als Prunkinstrument hatten mit Schildpatz oder aus Elfenbein mit tollen Schnitzereien oder so. Und wir denken in der Renaissance noch an Heinrich VIII., der zig Instrumente besaß. Auch da war es ein königliches Instrument und das Instrument wurde sehr virtuos eingesetzt. Also Telemann hat selber die Blockflöte gespielt und wusste, was sie gut konnte, dass sie strahlen konnte. Er sagte, nach Trompetenart soll sie erklingen und setzte sie deswegen in höchsten Lagen jubilierend und auch oft sehr virtuos ein.
Aber sie hat auch den Beinamen bzw. den italienischen Namen Flauto Dolce, eine süße Flöte. Klingt ganz anders als das Trompetenhafte, was womöglich auch geschätzt wurde.
Ja, das ist die andere Farbe. Das kann man vielleicht am besten im Vergleich von Bach-Kantaten erklären. Wenn Bach die Blockflöte einsetzt, dann ist die Rede von Vergänglichkeit zum Beispiel, Vanitas. Also wenn es um Tod geht, wenn es um Engel geht, wenn es um Liebe geht, also als Schäferinstrument oder der gute Hirte, der dann verglichen wird, dann kommen immer Blockflöten zum Einsatz, weil sie durch die Sanftheit ihres Klangs, aber auch diese Direktheit, die Verbindung zum menschlichen Atem, etwas ganz besonders Anrührendes haben. Bei Bach dann sogar manchmal parallel geführt, beide Flöten spielen zugleich eine Stimme. Das klingt dann fast noch herzzerreißender.
Alle spielen die Blockflöte, alle komponieren für die Blockflöte, jeder hat eine Blockflöte in der Tasche. Warum auf einmal dieser Abriss eigentlich mit dem Ende des Barock? Was ist da passiert?
Das hat natürlich erstmal stilistische Gründe. Also am Ende des Barock gab es dann den sogenannten galanten Stil, den empfindsamen Stil. Karl Philipp Emanuel Bach ist da ein gutes Beispiel dafür, wo es um ganz feine Klangfarben ging, auch sehr leise Klangfarben, sehr delikate Farben. Und das konnte die Traversflöte sehr viel besser erfüllen als die Blockflöte.
Die Querflöte.
Direktheit, genau, die heutige Querflöte oder Böhmflöte, wie wir sie dann heute kennen, dann aus Metall und mit einem Böhm-Klappensystem. Sie hat einen ganz anderen Ansatz, weil man eben über dieses Loch quer hinüberbläst und in die Blockflöte bläst man direkt hinein. Auf der anderen Seite hat sich die Symphonik entwickelt. Man hat die Orchesterinstrumente mehr entwickelt und diese Klangverschmelzung auch gesucht, der Instrumente miteinander, also verschiedene Klangflächen in den Kompositionen eingesetzt. Und auch hier ist die Blockflöte vielleicht zu sehr hervorgestochen, eher als solistisches Instrument und war da dann nicht so gut zu gebrauchen. Und deswegen ist sie dann in eine Art Dornröschenschlaf verfallen, wobei sie nie ganz ausgestorben ist. Sie ist in Abarten immer wieder weiter gespielt worden, zum Beispiel in Form eines Chakan, was eine Spazierstockflöte war. Da konnte man den Knauf des Spazierstocks abnehmen und dann auf einem Spaziergang plötzlich Blockflöte spielen. Da hat sie weitergelebt und auch Mozart hat sie noch in Opern, zum Beispiel in der Entführung aus dem Serail, eingesetzt. Also es sind hier und da auch noch Blockflöten aufgetaucht.
Aber dieser Dornröschenschlaf, von dem Sie sprachen, der hat ja dann doch 150 Jahre ungefähr gedauert. Jetzt haben Sie gerade Mozart angesprochen, der sie dann doch mal eingesetzt hat, aber im Großen und Ganzen gibt es kein klassisches, kein romantisches Konzert für die Blockflöte. Bedauern Sie diese Pause in Ihrem Repertoire, dass Sie eigentlich 150 Jahre der Musikgeschichte dann doch nicht mit Ihrem Instrument darstellen können?
Bedauere ich überhaupt nicht, denn ich kann es mir ja auch wunderbar selber anhören. Und ich finde auch wirklich, dass die Blockflöte nicht so gut zu dieser Musik passt, weil hier geht es wirklich um eine sehr starke Dynamik, die gefordert ist, die auch die Komponisten mehr und mehr ganz dezidiert festgehalten haben in den Noten, was ja zu der Barockzeit auch nicht so der Fall war, sondern hier ging es eigentlich hauptsächlich erst einmal um die Rhetorik der Instrumente, um Artikulationen und so weiter, was man vorbildlich auf der Blockflöte natürlich abbilden kann als Imitation der menschlichen Sprache.
Sie fängt aber wieder deutlicher an zu sprechen, um das Bild mal aufzugreifen. 150 Jahre später, da taucht sie von dieser Tauchstation wieder auf. Wer hat diese Wiederentdeckung denn initiiert? Also wer hat dafür gesorgt, dass man die Blockflöte doch wieder häufiger spielt und auch häufiger zu sehen und zu hören bekam?
Das ging eigentlich erstmal in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts los mit der sogenannten Wandervogelbewegung. Junge Leute haben sich aufgemacht mit historischen Instrumenten, Lauten, Gamben, Flöten, portablen Instrumenten, haben Volkslieder gesungen und haben sich sozusagen nach alten Zeiten zurückgesehnt mit diesen Instrumenten. Es gab dann auch Pioniere der Blockflöte wie Peter Harlan zum Beispiel, auch Arnold Dolmetsch in England, die dann auch wieder Instrumente nachgebaut haben. Und man kann sagen, mit Franz Brüggen, so Ende der 50er Jahre, in den 60er Jahren, mit diesen Pionieren, auch mit Hans-Martin Linde zum Beispiel in der Schweiz, mit Ferdinand Konrad, kamen dann Solisten auf den Plan, die in der alten Musikbewegung, in der Bewegung der historisch informierten Aufführungspraxis hervorragende Solisten auf ihrem Instrument waren, wieder die Noten gefunden haben in den Archiven von Telemann, von Händel, die da also schliefen seit dem 18. Jahrhundert, seit dem 17. Jahrhundert. Und einfach Stars wurden. Also zum Beispiel Brücken hatte bei der Teldec dann einen Vertrag und jeder, der was auf sich hielt, musste eine Brückenplatte in seinem Plattenschrank haben.
Das heißt, Meister waren die Instrumentalisten, die der Flöte wieder auf die Sprünge geholfen haben. Auf der anderen Seite natürlich immer, und ich glaube, Sie haben es vorhin schon gesagt, auch schon zur Barockzeit, aufgrund der einfachen Spielbarkeit auch immer wieder ein Einsteigerinstrument in die Welt der Musik. Und damit kommen wir natürlich zu dem leidigen Thema des nicht immer allzu besten Rufes der Blockflöte. Viele sagen, ja, habe ich auch mal gespielt, musste ich auch mal spielen. Die Blockflöte ist nicht im Kopf von jedem sozusagen positiv besetzt. Ist das auch Ihr Anliegen eigentlich da, einen, ich greife unser Wort Wendepunkt mal wieder auf, durch Ihre Arbeit an ganz unterschiedlichen Stellen auch so eine Wende in der Wahrnehmung der Blockflöte wiederherzustellen?
Ja, das ist mir schon immer sehr wichtig gewesen, dass ich mein Instrument verteidigt habe. Natürlich ist es sehr einfach, erstmal einen Ton herauszubekommen aus einer Flöte. Man kann auch auf der Nase spielen. Es kommt irgendein Ton heraus. Die Frage ist, welcher? Die Schönheit des Klangs, da lernt man sein ganzes Leben nicht aus, weil es ist Fluch und Segen zugleich. Also diese Direktheit. Alles, was an Verspannung sozusagen da ist, zum Beispiel so ein Mecker-Vibrato, was entstehen kann, wenn man im Hals zu eng ist oder so, das muss man sozusagen erstmal lernen, dass man diese Lockerheit, aber doch so eine elastische Spannhalte auch hat, um einen geführten, wunderschönen Ton zu blasen, dass man hohe Töne auch leicht bekommt und dass man sich schön artikuliert. All das ist eine Lebensarbeit und jedes Instrument hat da natürlich seine eigenen Tücken und seine eigene Faszination auf der anderen Seite. Und dafür stehe ich ein, das zu zeigen. Also wie viele Facetten die Flöte hat, wie viele Gesichter. Sie kann, wir haben eben über den Klang gesprochen, einen betörenden Klang haben. Sie kann enorm virtuos sein. Sie ist sehr nah an ethnischen Instrumenten, weil sie keine Klappen hat, weil sie sehr archaisch ist eigentlich in ihrer Bauart. Und deswegen fasziniert sie auch die Komponisten der neuen Musik sehr.
Genau, die Avantgarde hat sie auch wieder für sich entdeckt. Da sind nochmal ganz andere Klangeigenschaften gefragt oder was suchen die zeitgenössischen Komponistinnen und Komponisten im Klang der Blockflöte?
Das kommt natürlich ganz auf den jeweiligen Komponisten an. Jeder hat seine eigene Klangwelt. Manche komponieren sehr in Anführungszeichen klassisch und andere suchen ganz fremde Klangfarben, wo man dann nachher sagt, was, das war jetzt eine Flöte. Also, dass man mehr Klänge erzeugt oder gleichzeitig singt und spielt oder Glissando, also das Gleiten über die Löcher benutzt oder Vierteltöne, Achteltöne, ganz fremde Techniken einsetzt, die vielleicht auch zum Teil aus der Weltmusik kommen. Manche arbeiten mit Elektronik oder mit ungewöhnlichen Kombinationen von Instrumentarium, dass man plötzlich mit einer E-Gitarre und einer Flöte und einem Banjo zusammenspielt oder so. All das gibt es und die Literatur der neuen Musik ist wesentlich größer als die ganze Literatur sozusagen der Vergangenheit.
Jede Menge Literatur für die Blockflöte, also das Instrument, das immer wieder in einen Dornröschenschlaf verfallen ist. Unsere Wendepunkte-Gesprächspartnerin war die Blockflötistin Dorothee Oberlinger. Im Fall der aus dem Kanzleramt entfernten Bilder von Emil Nolde gibt es jetzt neue Details in den Kulturmeldungen von Doris Schäfer-Noske.
Ja, und zwar ist jetzt herausgekommen, dass sich Angela Merkel nur schweren Herzens von den beiden Bildern in ihrem Büro getrennt hat. Sie hat ja die Werke im April für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt, in der erstmals nicht nur das Werk, sondern auch die Haltung Emil Noldes thematisiert wird. Nolde also als Hitlerverehrer, Antisemit und Rassist. Wie der Tagesspiegel berichtet, wusste das Kanzleramt spätestens seit Anfang 2014 über neue Erkenntnisse zur politischen Haltung des Malers Bescheid. Trotzdem habe Merkel ihre Bilder Brecher und Blumengarten in Alsen aber zunächst nur für kurze Zeit ausleihen wollen. Auch der Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Patzinger, soll Merkel im Zuge der geplanten Ausstellung extra darauf hingewiesen haben, dass Nolde so wörtlich am eigenen Mythos gearbeitet habe. Erst nach mehreren Anläufen habe die Kanzlerin die Bilder endgültig aus ihrem Büro entfernt. Der scheidende Leiter des Museums Palazzo Ducale in Mantua, Peter Assmann, beklagt eine Nationalisierung in der italienischen Kulturpolitik. Auf Reformen der Vorgängerregierung mit dem Ziel einer stärkeren Internationalisierung sei unter dem jetzigen Kulturminister Alberto Bonisoli eine Kehrtwende erfolgt. Wörtlich sprach Assmann von einem kulturpolitischen Motto des Ausländer raus. Und gestern Abend wurde bekannt, dass die Holocaust-Überlebende und Buchautorin Shoshona Rabinowitsch im Alter von 86 Jahren gestorben ist. Ab 1943 war sie in verschiedenen Konzentrationslagern interniert. Jahrzehnte später schilderte sie in ihrem Buch Dank meiner Mutter, wie ihr das Überleben gelang, auch weil es ihre Mutter schaffte, das Kind immer wieder durchzuschmuggeln. Mal versteckte sie es in einem Sack auf dem Rücken, mal gab sie es als Erwachsene aus. Dabei war sie erst 11 Jahre alt.
Dore Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Korruption bei der WM 2006. Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat gegen Ex-DFB-Funktionäre Anklage erhoben. Das ist gleich ein Thema bei den Kollegen von den Informationen am Abend. Zuvor aber bedankt sich bei Ihnen für Ihr Interesse, Marja Elmenreich. Bis bald.